Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wahrscheinlich ahnen Sie schon, dass sich diese Sendung heute um einen ganz besonderen Anlass dreht. Genau, das ist es. Es geht heute um ein Jubiläum. 25 Jahre Hamburger Zentrum. Hislop fragte Swami einmal: Swami, warum sollten wir die Zentren nicht einfach auflösen? Sie machen so viel Probleme und sind doch eigentlich nicht wichtig. Swamis Antwort lautete: Hislop, meine Zentren sind von ungeheurer Bedeutung für mich. Gäbe es nicht meine Zentren, wäre die Welt jetzt in einem furchtbaren Zustand. Dies also sagte Swami. Und obwohl es auch heute noch genug Probleme in den Zentren gibt, gibt es auch das Gegenteil. Als Ort der Ruhe, der Kontemplation, des gemeinsamen Singens und so weiter. Na, das kennen Sie ja alles. Heute soll es also um das Hamburger Zentrum gehen und um die Anfänge. Dafür hat unsere heutige Leiterin Angelika Berger eine kleine Feier ausgerichtet und auch die Votis der ersten Stunde eingeladen. Also wie gesagt, darum wird es heute gehen. Diese Sendung legen wir wie immer in Liebe und Dankbarkeit unserem geliebten Swami zu Füßen.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr alle da seid zur heutigen 25-jährigen Feier des Hamburger Sai-Zentrums. 1988 gegründet und ich glaube, wir können uns alle wirklich freuen, dass wir so lange Zeit diese wunderbare Gelegenheit haben, hier in Hamburg dieses wunderschöne Zentrum zu haben und gemeinsam hier zusammen sein zu können. Ich selbst bin ja natürlich nicht von Anfang an da, ich bin noch ein bisschen jünger und freue mich umso mehr, auch die vielen Menschen jetzt kennenzulernen, die damals das Zentrum mitgegründet haben und die immer noch im Hintergrund sind und stabil mit im Zentrum mit dabei sind. Ich wünsche euch eine wunderschöne Feier im heutigen Zentrum, um zu haben.
Lieber Vici, meiner Information nach hat das Hamburger Zentrum damit begonnen, dass du, Swami, gefragt hast, ob wir das in Hamburg in Angriff nehmen sollen. Magst du uns davon ein bisschen erzählen?
Ja, ich war mit der Familie in Puttaparthi. Das war im Juli 83. Und der Swami, wir hatten ein Interview und der Swami fragte mein Junge, welche Schule gehst du? Dann habe ich gesagt, Swami, in die Schule in Deutschland, in Hamburg. Aber ich möchte meine Kinder in deine Schule schicken. Hat er gesagt, not now. Dann wusste ich, in deinem Drehbuch ist meine Rolle hier vorgesehen. Dann frage ich Swami, I want to start a center. Ah, you start, I will bless. Das Problem war damals, laut die Central Council Vorschriften, muss 9 Leute die Code of Conduct unterschreiben. Ich hatte nur 5. Dann hat der Kraxi mich angesprochen, 84 in Puttaparthi. Wie viele Leute kommen bei dir immer? Ich sage, wenn die alle kommen, 76. Und da ist nur 5 Leute? Ja, die haben ein schlechtes Gewissen, wenn die das nicht folgen können. Und dieses war auch ein Thema, Swamis Geburtstag 85. Der Central Council hat gesagt, gut, nicht Pflicht, wir werden bemühen. Wir werden bemühen, mit der Zeit diese Code of Conduct zu erfüllen. Nun wusste ich es ja gar nicht, es gab ja kein Handbuch. Wie kann ich anfangen? Und dann hat der Swami auch gesagt, ich werde unter euch sein, wo meine Herrlichkeit gesungen wird. Also Bhajan. So, da müssen wir konzentrieren. Dann habe ich gesagt, wie bringe ich das hin? Dann hatte ich eine schöne Kassette zusammengestellt mit Ganesha, Guru und alles, Subramanyam und Arati, alles. Und die hatte ich dann 20 Kassette vorbereitet und jeden mitgegeben. Zu Hause, wenn sie kochen, Zwiebeln schneiden, immer das akustisch lernen. Wir hatten ja damals einmal im Jahr Treffen. Meistens in Süddeutschland, da kam der deutschsprachige Raum von Devotees aus Schweiz und auch Österreich. Haben sie gesagt, Hamburg ist irgendwie in Puttaparthi. Wie hast du das gemacht? Habe ich gesagt, nicht mit Noten und so, aber akustisch. Und dann hat Swami gesagt, my life is my message. Was ist ein Message? Und dann habe ich angefangen, Satisai Speaks zu lesen. Was ist ein Message? Und dann, glaube ich, 1990, war Marianne in Puttaparthi, bekam ich eine Karte, Swami sagte, ich werde unter euch sein, wo meine Arbeit gemacht wird, also Seva. Und so hat Swami praktisch eine Transformation für mich. Du erfüllst, was du predigst. Also so gesehen, für mich war das eine innerliche Erziehung, weil wenn man Satisai Speaks liest, da sind ja alles seine Botschaft drin. Und dann auch Swamis Ruf, wir hatten 88 Dezember, der letzte Bhajan gehabt. Und dann haben wir ein bisschen geklönt mit Sarah. Im Treppenhaus sage ich zu Sarah, die ging nach Puttaparthi zu Weihnachten. Vielleicht kriegst du einen Ruf von Swami für unsere Treffen. Ja, Wunschdenken. Mitte Januar meldet Sarah, Vici, erinnerst du, was du mir sagst? Ja, Swami hat nicht eine, 2 gegeben. Eine für Hamburger Zentrum, eine für Bernhard. Er macht Rundreise durch Deutschland, verschiedene Zentrumgruppen.
Bernhard, das war Bernhard Gruber, ehemaliger Sternegeneral. Und der war damals der zentrale Koordinator für Nordeuropa.
Ja.
Ich wollte nochmal zurückkommen. Die ersten Treffen, glaube ich, finden ja bei euch im Haus statt.
Ja, am Sonnabend haben wir abends um 6:30 bis so 9:00. Dann habe ich manchmal meine Film gezeigt.
Wie viele Leute waren denn am Anfang, als ihr das Zentrum gegründet habt hier?
Na, wenn die alle kommen würden, waren ungefähr 70, 80, wenn von Buxtehude und Bad Soldesloh und so.
Ui, das ist ja eine beachtliche Zahl. Kann man ja kaum glauben, denn auch bis heute sind es nur unbedeutend mehr geworden. Radhika, es gibt sicher Devotees, die dich nicht kennen. Vici und du, ihr seid seit vielen, vielen Jahren verheiratet und die Treffen fanden dann also in eurem Haus statt. Was waren denn für dich als Hausfrau die größten Herausforderungen?
Nein, das ist nichts. Es war immer schön gewesen. Ich habe immer gefreut und wenn alle Leute gekommen, das war Swami. Jede Person war da Gott und ich kann nicht sagen, das war schwierig oder so. Das war wunderschön gewesen. Das war ein Segen gewesen.
Danke, Radhika und Vici. Der Name Sarah fiel im Zusammenhang mit der Robe. Magst du mal nach vorne kommen?
Okay. Also ich wollte nur sagen, dass Radhika war die Verbindungsperson auf der sozialen Ebene für die Gruppe. Also dadurch ist auch die Gruppe entstanden. Ohne Radhika, glaube ich, wäre nicht so ein Gruppenbewusstsein so stark entstanden. Und Vici und Radhika waren im Grunde ein bisschen wie ein göttlicher Vater, göttliche Mutter für uns, ganz am Anfang, als wir noch in diesem Zauber waren, dass Gott auf der Erde ist. Das war was ganz Besonderes. Und ja, das waren einfach die totalen Anfänge. Die Anfänge waren 1985 und zwar mit der ersten Weltkonferenz in Puttaparthi. Ich war dort hingefahren mit Marianne und zwar war das die erste, wo es um die Entstehung der Satyasai-Organisation ging. Also vorher gab es die Satyasai-Organisation in Indien und ich weiß nicht, vielleicht auch in anderen Ländern, aber im Westen gab es sie noch nicht. Und Baba hat sie in der ersten Weltkonferenz 1985 hat er sie entstehen lassen. Ich bin über den Geburtstag geblieben, als Swami da bei dieser Weltkonferenz gesagt hat, dass er möchte, dass überall im Westen Gruppen entstehen und Zentren. Und den Code of Conduct hat er, glaube ich, auch damals schon in den Anfängen dargestellt. Dann bin ich zurückgekommen und dann fing eigentlich richtig unser Singen richtig an. Vorher gab es schon ein Singen in Hamburg. Die allererste Person, die in Hamburg ein Bhajan-Singen geführt hat, war Elisabeth Ausberg. Eigentlich ist Elisabeth diejenige gewesen, die die totalen Anfänge gemacht hat. Das war dann bei ihr in ihrer Wohnung. In der Küche wurde ein bisschen Kinderbetreuung gemacht und in ihrem Wohnzimmer haben wir gesungen. Wir waren, ich weiß nicht, wie viel wir waren, vielleicht 10. Und dann erfuhren wir, dass bei Vichy und Radhika auch ein Singen ist. Und so ist das dann entstanden. Ja, dann wollte ich noch sagen, das Highlight mit der großen Konferenz, das war wirklich ein Wunder, wie wir das bewerkstelligt haben.
Also jetzt sprichst du vom zweiten europäischen Treffen, das in Hamburg stattfand.
Ja, wir waren ganz frisch Zentrum, gerade 3 Monate oder so. Und dann sollten wir schon das organisieren, dieses Riesentreffen. Wir hatten mit 500 gerechnet und zu unserem Erstaunen kam doppelt so viel. Und ich erinnere mich an eine Wundergeschichte, als die Frau von Peter Ilgen, ich weiß, Anna Corvin hieß sie, die war zuständig für das Essen. Und sie erzählte uns nachher, dass da eine Essensvermehrung stattgefunden hat. Also es war so, dass wir nicht, oder sie hatte nicht damit gerechnet, dass so viele Leute zum Essen kommen. Und die Schlangen standen da im Kuriohaus und dann wurde das Essen immer weniger. Und dann sagte sie den Leuten, die das ausgeteilt haben, so wie in der Westener Kantine, tut immer ein bisschen weniger auf den Teller, das fällt nicht so auf und wir müssen das jetzt ein bisschen strecken. Und dann haben die das gemacht und dann plötzlich merkte sie, dass es nie alle wurde. Also, dass da immer so ein bisschen Rest drin war. Und die haben ausgeteilt und es war immer noch ein bisschen Rest drin, sodass alle dann was zu essen gekriegt haben.
Vichy hat gerade erwähnt, dass du die Robe mitgebracht hast.
Die Robe. Die Geschichte der Robe ist aus meiner Sicht so, dass ich in Puttaparthi war. Dann kam Hildburg Volkens und sagte, du, ich habe gerade organisiert, dass Swami uns ein Interview gibt und uns eine Robe gibt fürs Hamburger Zentrum. Sie hat wohl im Office gefragt und auch einen Brief geschrieben und den hat er ihr abgenommen. Ich brauche unbedingt dann jemanden, der so schnell wie möglich die nach Hamburg bringt. Weißt du jemanden? Dann habe ich gesagt, ja, ich fahre in ein paar Tagen. Oh ja, kannst du die mitnehmen? Gut, aber da gab es die Robe noch gar nicht. Und dann ist sie ins Interview gegangen und hat dann diese 2 Roben gekriegt. Ich meine, sie hätte ihn sogar gefragt, warum wir 2 kriegen, aber sie hat, glaube ich, keine richtige Antwort gekriegt. Er hat das offen gelassen. Dann habe ich diese 2 Roben mitgenommen. Das war eine unglaublich zauberhafte Reise, muss ich sagen. Es war damals noch was ganz, ganz Besonderes, eine Robe zu haben. Später hat er so viele verteilt, aber das waren noch Roben, die er selbst getragen hat. Also nicht die einfach genäht wurden und dann eine Hand drauf, seine segnende Hand. Diese hier war wirklich eine, die Swami getragen hat. Und es war was Besonderes damals. Und dann habe ich die im Flugzeug immer an meinem Körper, also da in Körpernähe getragen, dass sie ja nicht unterkommt irgendwo. Und dann sind wir damals noch über Bombay geflogen und mussten im Centaur Hotel ganz lange Pause machen. Und zu meinem Erstaunen, die ganze Reise war wie ein Zauber. Da kamen wir im Centaur Hotel an und da war eine große Hochzeit. Und das Hochzeitspaar sah aus wie Radha und Krishna. Und es war unglaublich, ganz viele Leute und die haben uns alle eingeladen zur Hochzeit und dann hatten wir ein Riesenfest und ich immer diese 2 Roben und dann haben sie mich gefragt, was das ist und dann habe ich gesagt, die sind von Satyasai Baba und dann durfte ich gleich ganz viel von Baba erzählen bei dieser Hochzeit, das war unglaublich, in Indien. Und dann habe ich die zu Sundarans gebracht und Vichy war auch völlig erstaunt, was wir jetzt mit diesen 2 Roben machen sollen. Und dann kam eben zufällig Bernhard Gruber oder für mich zufällig. Und dann haben wir mit Bernhard einen kleinen Study Circle gemacht und haben gefragt, Swami gefragt, was wir machen sollen mit diesen zwei Roben, weil es stand im Raum, vielleicht zwei Gruppen in Hamburg zu machen, dass Baba das damit meinte. Ja, und dann haben wir Swami gefragt und dann haben wir alle die Antwort gekriegt, eine soll Bernhard mitnehmen als Wanderrobe. Ja, und diese Wanderrobe ist aber dann, so wie ich mich erkundigt habe, nicht so viel gewandert. Die ist dann irgendwo dann nochmal hängen geblieben in irgendeinem Zentrum. Sie sollte immer von Zentrum zu Zentrum durchgehen. Also ich weiß nicht mehr, ich habe mal nachgefragt, Petra, wo ist sie eigentlich gelandet? Keiner weiß es mehr genau. Irgendwo muss sie gelandet sein. Unglaublich schön.
Marianne, dein Name fiel auch. Vielleicht bist du mal die Nächste dann, die kommt.
Ja, ich kann nur sagen, Baba ist mein Leuchtturm und mein Anker, kurz gesagt.
Vielleicht noch ein klitzekleinen Satz mehr.
Mein Leuchtturm und mein Anker. Das letzte Mal, als ich bei ihm im Interview war und seine Füße berühren durfte, da bin ich wohl ziemlich lang am Boden gewesen und hat er zu mir gesagt, don't sleep, schlaf nicht. Ja.
Wie hast du denn damals von ihm überhaupt erfahren?
Also ich habe erfahren durch einen Freund, das war nach meiner Scheidung damals. Und es kommen ja viele Menschen zu Swami, die in einer persönlichen Lebenskrise sind. Ich war da Mitte 30 und dieser Freund hatte ein Buch, Sai Baba und seine Wunder, so ähnlich hieß es. Es war eine Übersetzung von Murphy und da war ein Foto von ihm drauf. Ich habe ihn dann gefragt, er hat gesagt, er fährt dorthin zu ihm und habe ich gesagt, bitte nimm doch mein Bild mit und ich möchte, dass er mich segnet. Und damals habe ich noch geraucht, auch selbst gedreht und auch eine Pfeife auch noch.
Marianne, da tun sich ja Abgründe auf.
Ja, gut, genau. Ja, und dann habe ich angefangen, die Vibhuti-Asche zu nehmen, die er mitgebracht hatte und sicher auch durch den Segen. Und es ist ganz von alleine weggegangen. Also ich brauchte da, irgendwann war es einfach weg. Und damals in dieser Zeit habe ich angefangen, mich vegetarisch zu ernähren. Das kam auch von selber. Ich brauchte mich überhaupt nicht anzustrengen. Also wenn es dann so sein soll, dann geschieht es auch.
Er hatte dich einfach an der Angel.
Ja, sozusagen, genau. Ja, also... Ja, ich kann nur sagen, dass Baba meinem Leben Sinn und Richtung gegeben hat und dass ich unheimlich glücklich darüber bin. Und das ist sowieso unfassbar, dass Gott eben auf die Erde kommt. Und ich persönlich finde, nachdem er gegangen ist, seinen Körper verlassen hat, wird mir das noch klarer. als damals, wo wir konnten immer hinfahren. Also er war da und wir konnten hinfahren, wir konnten dort bleiben, wir konnten zu ihm ins Interview gehen. Und ja, es war einfach die Fülle an Liebe im Äußeren da. Und jetzt ist es so, es kommt alles von innen her. Also dass wir diese Liebe weitergeben und dass wir das alles in uns haben. Und diese Göttlichkeit, die wir ja sind, Verkörperung der göttlichen Liebe, und dass wir das auch ausstrahlen und weitergeben.
So, Mira und Jagadish, ihr wart früher hier Zentrumsleiter, das weiß ich.
Ja.
Aber sonst weiß ich nichts.
1961, ich war erst einmal bei Sai Baba gewesen. Das war eine große Sache für mich. Ich war meine letzte Ingenieurstudium, letzte Jahre. Dann ich war mit meinen paar Freunden zusammen im Zug von Bangalore hingefahren. Und von da mussten wir in Bulakart. Da war nur eine gewesen. Nur Frauen und Kinder. Und wir haben gelaufen hinter der Bulakart.
Also Ochsenkarren.
Ja, yeah. 3 oder 4 Stunden. Und da war ein Fluss. Und wir mussten auch Fluss überqueren. Und wir haben Puttaparthi gewesen.
Und dieser Fluss war, der Name ist uns heute geläufig, das war der Chitravati.
Ja, yeah. Damals die Mandir war nur eine viereckige. Da war, ich schätze, ungefähr 200, 300 Leute gewesen. Und da war nur eine kleine Hauschen, nur für Frauen gewesen. Und wir haben alle geschlafen, Männer, auf Rasen. Keine Dach, gar nicht. Und zweiten Tag hat er gerufen, sagte, warum verlierst du so viel Zeit? Geh und mach deine Studium fertig, sagte er. Wie weiß er, dass ich bin Student? Keiner wusste da. Dann sagte er, ja, du wolltest etwas fragen, sagte er. Ja, ich wusste nicht, was. Du wolltest ein Foto machen. Ah ja, sage ich. Dann sagte er, warte mal draußen. Habe ich gewartet. 1 Stunde, 1,5 Stunden. Er hat vergessen. Steh auf, oben vom Balkon, da war Balkon, sagte er, Jagdish, nimm Foto. Habe ich meinen Namen nicht genannt. Ich war ganz perplex. Was läuft das? Dann habe ich schnell ein Foto gemacht. Und seit dann, wir sind Babas Follower.
Mira.
Ich bin dankbar zu Sai Baba, dass er mir durch meinen Mann zugeführt hat, dahin Puttaparthi. Ich bin bis heute sehr dankbar und sehr glücklich, ganz lange mit meinem Ehemann zusammen. Und ich kann nicht sagen, wie glücklich und wie dankbar bin ich. Das ist eine, mehr möchte ich nicht sprechen.
So, jetzt sind hier Ulla, Hannelore und Veronika. Warum steht ihr hier eigentlich zu dritt? Was ist denn die Verbindung zwischen euch, Hannelore?
Das Jahr, wir sind alle 1990 ungefähr zu Sai Baba gekommen. Ich habe Dezember 89 ein Buch zu lesen bekommen, die hat gesagt, das wird dich interessieren. Und ich dachte nur, na gut, wenn du meinst, das interessiert mich, leihe ich mir das mal aus. Und als ich es gelesen habe, konnte ich es nicht wieder aus der Hand legen. Das war von Phyllis Christel, Ziel aller Reisen. Damals ging es mir sehr schlecht. Ich war in Therapie und war auf dem Weg zur Therapie in der S-Bahn, habe ich das gelesen. Und dann bin ich nicht zur Therapie gegangen, sondern habe mich ins Restaurant gesetzt, mir einen Tee bestellt und habe das Buch weitergelesen. Das war mein Beginn. Und ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken bei Radhika und bei Vijay, dass sie zu Hause das Singen immer gemacht haben. Da war ich auch das erste Mal zum Singen. Und ich möchte noch einmal gestehen, dass ich völlig falsche Vorstellungen hatte. Beim ersten Singen, als ich da war, saßen rechts die Männer, links die Frauen und die sangen immer abwechselnd. Und ich hatte den Eindruck, die Frauen singen die Shiva-Bhajans, die singen zur Ehre der männlichen Form Gottes, und die Männer singen die Devi-Bhajans, die singen für die weibliche Form. Das war mir plötzlich so klar und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich von der feministischen Theologie her gerade kam. Das stimmte gar nicht, das war aber an dem Tag so. Also es hatte mich sehr beeindruckt, Sarah.
Und Veronika?
Also ich glaube, ich bin etwas früher gekommen, ungefähr 87 war ich. Durch eine Freundin zu Radhika und Vijay gekommen. Und zwar hatte ich damals TM gemacht, kam allerdings mit meiner Techniken nicht mehr zurecht und hatte meine göttliche Mutter angerufen. So. Und dann kam eine Freundin und erzählte mir, da es gibt ein indisches Ehepaar an der Elbchaussee, nicht weit davon, wo ich wohne, und die singen heilige Lieder. Da kam sie, holte mich ab und ich kam rein und wusste ganz genau, oh, ja, Baba, das ist er, dem habe ich gesucht. Und er hat mich zu Radhika und Vishi kommen lassen. Wir mussten auch noch einen Code of Conduct unterschreiben. Ne, das war ja noch strenge Zeiten, jetzt geht es ein bisschen anders zu hier. Ne? Aber es war auch sehr, sehr schöne Zeiten und es knisterte immer so, die erste Zeit. Es war also wirklich, irgendwie hat man das Gefühl, man schwebte durchs Leben irgendwie. Es war eine Glückseligkeit immer. Aber Radhika und Vishi, das sind unsere geistigen Eltern jetzt sozusagen. Und wie gesagt, seitdem bin ich da, seit 87 ungefähr, ja.
Und jetzt noch Ulla.
Ja, ich hatte 10 Jahre lang zwischen 30 und 40 nach einem spirituellen Meister gesucht, aber ihn nicht gefunden. Dann kriegte ich Besuch, ich erzählte ihr, ich suche. Und sie erzählte mir, ja, eine Freundin von mir, die hat auch gesucht. Und jetzt hat die einen spirituellen Meister und das gibt sogar in Hamburg eine Gruppe. Und die trifft sich regelmäßig. Und siehe da, die Freundin war Hannelore. Und sie hat mir ein Paket geschickt. Wir hatten beide keine Zeit. Und in dem Paket war ein Video von Swami und ein Buch. Und ich war ziemlich überrascht, fast entsetzt, als ich das Päckchen aufmachte, weil ich natürlich Dauergast in spirituellen Buchhandlungen war und circa 5 Jahre um diese Bücher von Sai Baba einen Bogen gemacht habe. So nach dem Motto, nun hast du dich schon in so viele Richtungen interessiert, nicht noch das. Und zack, war er da und ich wusste, es war genau das Richtige. Und es war ein großes Glück für mich. Er kam zu mir, genau zu dem Zeitpunkt, wo ich es ganz besonders brauchte. Und dann gingen wir auch zu Radhika und Vishi. Und da erinnere ich mich, von Radhika bekam ich zum Abschied beim ersten Mal, als ich dort war, ein Päckchen Vibhuti. Und das war ein ganz großes Glück. So viel Vibhuti. Es war wundervoll. Ja, so fing das an.
So, jetzt ist Ute bei mir. Ute, seit wann bist du bei Baba?
Also ich bin auch 1990 das erste Mal zu Sai Baba nach Indien gefahren. Und ich wollte damals eigentlich nach Assisi fahren und habe gesagt, da mache ich meine Pilgerreise hin. Aber wenn er wirklich Gott auf Erden ist, wenn er jemand ist wie Jesus Christus und du hörst es und du fährst nicht hin und prüfst es selbst, dann ist das ja verrückt. Also gut, Baba, wenn du Gott bist, dann möchte ich eine Materialisation sehen, eine Heilung, ein Interview haben und dann glaube ich, dass du Gott bist. Ich war sehr naiv so. Am zweiten Tag fand die deutsche Gruppe statt und am nächsten Morgen war das Interview bei Baba. Der erste Wunsch ging in Erfüllung, er hat natürlich materialisiert und kannte eine, die schon da gewesen war und die gesagt hat, du musst die Füße berühren, das ist ganz wichtig. Das ist ja für uns erstmal fremd und dann war ich die Erste im Raum und saß direkt vor Baba. Und das war am 2. Oktober 1990 vor der deutschen Wiedervereinigung. Und wir waren eine Stunde im Interview und er hat eine Stunde geredet, auch über einfach diese deutsche Einheit, er hat ganz lange ganz viel Zeit und Raum gegeben den Deutschen. Und ich nun davor, und dachte, was mache ich denn so? Und da habe ich immer gedacht, gut, ich kann ja kein Englisch, ich kann jetzt nicht fragen, aber wenn er es nicht will, dann wird er schon deutlich machen, dass ich ihn nicht berühren soll. Und dann habe ich dann immer meine Hände auf seine Füße gelegt und ja, so saß ich dann da so die ganze Zeit. Dann hat er auch irgendwann mich angeguckt, was willst du? Mir war das am wichtigsten, deine Liebe. Und wo er gesagt hat, ich liebe euch alle. Ja. Später war auch noch eine Heilung, wo dann eine mit dem Rollstuhl reinging, die ging dann raus, kam raus aus dem Interviewraum, wo ich denke, ja, das, jetzt habe ich alles erfüllt bekommen. Und das war nach einer Woche. Moment, das ist schnell gesagt, ich glaube das. Aber da wusste ich auch nicht, dass ein Glaube nur wachsen kann und Zeit braucht. Und da habe ich gesagt, ich brauche nochmal Materialisation, ich brauche nochmal das. Habe dann natürlich schon auch verstanden, das kann ich natürlich mein Leben lang und viele Leben fortsetzen. Das Glauben ist einfach ein Prozess. Und der ging dann hier in Hamburg mit dem Donnerstags zum Singen gehen weiter mit Radhika und Vici. Radhika, die wirklich die göttliche Mutter. Sie hat jeden liebevoll willkommen geheißen. Und das war einfach wunderschön. Und hat sich einfach so viel in meinem Leben über den Weg mit Baba ja so viel entfaltet von dem Inneren, dem Göttlichen in mir und der Prozess, dass Baba jetzt nicht mehr im Körper ist, ist etwas ganz Wertvolles, weil es vorher, wo ich auch gemerkt habe, ich habe immer noch ein Stück die Trennung gemacht, dass Baba außen und von außen das vor ihm verneigen und dass wirklich, dass es jetzt wirklich noch weiter geht, meine eigene Göttlichkeit, das in mir, das Licht zu sehen und das Licht scheinen zu lassen. Und ich möchte Danke sagen, Sairam.
Elisabeth, seit wann bist du hier im Zentrum oder bei Baba?
Also zum ersten Mal von Baba. Auf Baba gestoßen wurde ich von ihm 1987. Und ins Center gekommen bin ich im Ende 1989, nach dem Kongress.
Wie hat er dich gestoßen?
Ja, ich habe mich 1987 ziemlich intensiv mit Tod und Sterben befasst, schon mehrere Jahre. Und immer wenn ich dann in der Buchhandlung war, damals gab es nur ein Buch von Sai Baba in der Buchhandlung, dann lag das vor mir und ich habe es aufgeblättert, vorn und hinten gelesen.
Welches war das, weißt du es nur?
Das weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich aber gedacht, als ich in meinem Umschlag las, um was da geht, dachte ich, darauf falle ich nicht rein. Nein, weil ich das nicht für möglich hielt. Und dann fuhr ich ein paar Tage später in Schwarzwald zu einem Seminar. Und zwar war das ein Symbole-Seminar von einem Psychotherapeut für Kinder in New York, der mit der Frau Kübler-Ross zusammenarbeitete. Und weil ich ja mit Tod und Sterben mich befasste, habe ich das Seminar gebucht gehabt. Und das Erste, was mir da begegnete, das war eine Frau, die gerade völlig ausgelöst aus einem Urlaub zurückkam. Und sie war aus Hamburg. Es war die einzige Teilnehmerin von 80, die aus Hamburg waren. Und als ich fragte, wo sie denn war und so, dann war sie in Indien gewesen, bei einem Shri Satya Sai Baba. Da bin ich innerlich einen Schritt zurückgegangen, weil ich dachte, oh, hast doch gerade vor einer Woche dich entschieden, dass du dich damit nicht mehr befassen willst. Und am letzten Tag des Seminars, also eine Woche später, komme ich als Letzte zum Mittagessen. Alle 79 Plätze waren besetzt und es war ein Platz frei, an der Ecke. Und links von mir saß eine Luxemburgerin und rechts eine deutsche Frau. Und die unterhielten sich über mich hinweg, über eine Heilungsgeschichte von einer Freundin, die nach 22 Darmoperationen aufgegeben war von ihren Ärzten. Daraufhin einen Traum hatte von einem Mann mit einem Wuschelkopf, den sie überhaupt nicht kannte. kurz darauf zu einem Heilpraktiker kam. Und als sie dann hinter den Vorhang im Foyer trat, war da eine lebensgroße Abbildung von eben diesem Mann, von dem sie geträumt hatte, dass er sie heilen würde. Und als sie nachfragte, war das wieder Sai Baba. Und diese Geschichte war für mich gedacht, deshalb dieser freie Platz. Ich kam nach Hause und wieder am Wochenende drauf bin ich mit meinem Mann zu Freunden gegangen, die so bei Greenpeace aktiv waren und überhaupt nichts mit Spiritualität am Hut hatten. Also so sichtbar, ne? Irgendwie haben wir ja alle damit zu tun. Na, jedenfalls haben wir Frauen uns über Schulpolitik unterhalten und die Männer haben sich über andere Dinge unterhalten. Und als wir fertig waren und uns dazugesellten, hörte ich wieder gerade eine Heilgeschichte erzählen. Es war was Ähnliches wie 8 Tage vorher. Und als ich am Schluss nachfragte und überhaupt schon nicht mehr an die Geschichte von einer Woche vorher dachte, hörte ich wieder denselben Namen, Shri Satya Sai Baba. Die Leute wussten gar nicht, wer das ist. Sie haben nur die Geschichte erzählt. Und nach diesem dritten Erlebnis innerhalb von 3 Wochen habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht Zufall sein. Jetzt muss ich doch mal mir ein Buch kaufen. Dann bin ich in die Buchhandlung und habe mir 2 Bücher gekauft. Und wie es so ist im Leben, du triffst immer auf dein Similimum oder dein Simile. Es waren 2 Bücher von 2 Journalisten, die wohl genauso dachten wie ich zu diesem Zeitpunkt 87, dass das vielleicht Scharlatanerie sein müsste und dass das eigentlich nicht sein kann. Und die waren dann bei in Puttaparthi und kamen zurück und haben gesagt, nein, es ist keine Scharlatanerie, es alles geht mit rechten Dingen zu und wir haben keinerlei Anhalt für irgendwelche Merkwürdigkeiten. Und ich habe das dann irgendwie wieder vergessen. Und dann war ich 2 Jahre später, 89 im Sommer, in der Schweiz in Einsiedeln bei einem Fortsetzungsseminar von exakt dem Seminar, was ich im Schwarzwald besucht hatte. Es ging über Symbole. Am vorletzten Abend von diesem Seminar, was auch eine Woche dauerte.
Lass mich raten, fiel wieder der Name Sai Baba.
Ja, habe ich mit einer älteren Dame aus der Schweiz unterhalten. Und es ging wieder um Schulpolitik. Ich suchte damals eine fortführende Schule, in der irgendwie die menschlichen Werte eine Rolle spielten, die spirituell ausgerichtet sei. Und dann fragte diese ältere Dame, haben Sie schon mal was von Satya-Sai-Erziehung in menschlichen Werten gehört? Ich natürlich, nein, noch nie. Ja, dann sagte sie, soll ich Ihnen mal was zuschicken? Und mir war es gleich klar, dass es nun dann wieder Sai Baba war. Und dann habe ich ja gesagt. Und dann schickte sie mir eben nicht nur ein Heftchen über Satya-Sai-Erziehung, sondern sie schickte mir auch die Adresse von dem Hamburger Sai-Zentrum von Radhika und Vichy. Und sie schickte mir noch das Buch von Phyllis Christel, Ziel aller Reisen. Und das habe ich dann verschlungen in wenigen Tagen. Und dann bin ich sofort, habe ich Radhika angerufen und bin da sofort hin. Ja, also es war schon sehr stark geführt, wie das immer ist, wenn Baba am Werk ist. Und ab da war ich eigentlich immer hier. Und ja, es ist immer wie ein Heimkommen.
Danke, Elisabeth. Wie Sie ja sicherlich bemerkt haben, ist das Hintergrundgeräusch während des letzten Gesprächs merklich angeschwollen. Denn wie bei jedem ordentlichen Sai Baba-Fest gibt es auch hier natürlich eine leckere vegetarische Tafel. Und dieser Magnet scheint wie immer unwiderstehlich zu sein. Nach der nächsten Musik wollen wir uns dann einmal unter die Menge mischen und horchen, was den Mitgliedern, außer dem leckeren Essen natürlich, das Hamburger Zentrum bedeutet.
Namah Shivaya.
Darf ich mal stören? Was bedeutet für dich das Hamburger Zentrum?
Also das ist mein zweites Standbein im Leben. Ne? Also ohne das könnte ich hier, glaube ich, gar nicht leben. Swami ist zwar bei mir zu Hause auch präsent, aber durch den Satsang hier und die erhöhte Energie mit den Devotees, ist ein Refugium. Ne? Tja, eigentlich, glaube ich, hat es viel mehr Bedeutung, als ich jetzt so spontan so sagen kann.
Das Sai-Zentrum ist ein kleines Reservat. Da kommt man hier und tankt ein bisschen auf. Es ist unwahrscheinlich schön. Ich finde es wunderschön. Man kann so offen über Gott auch reden, nicht? Das hat man nicht überall.
Ah, das ist ein sehr angenehmer Ort für mich, den ich verbinde mit Singen von Heiligen, von spirituellen Liedern in verschiedenen Religionen. Das ist mir sehr wichtig. Und die Gemeinschaft im konkreten Sein.
Was ist das Zentrum für dich?
Der Ort, den Swami uns gegeben hat, wo wir sozusagen ihm dienen können, wo wir für ihn Bhajans singen können, die Quelle der Inspiration und auch Swami mehr in sich zu spüren, also mehr die innere Göttlichkeit zu erleben und im Alltäglichen zu leben. Das ist ein weiter Weg gewesen, erstmal die ganzen Gedanken oder auch Emotionen zu bearbeiten, also die Emotionen zu bearbeiten und die Gedanken so zu verändern, dass sie nicht so negativ kritisch sind und eben in diese Ruhe, in diese Gedankenruhe zu kommen. Ich übergebe Swami ganz viel. Also wenn ich merke, dass ich durch irgendwas aufgeregt werde, dann rede ich innerlich mit Baba viel und ich kriege auch viel eben innere Antworten. Das ist auch was ein ganz wichtiger Prozess ist, dieses im inneren Dialog zu sein. Und ich übergebe dieses, was mich beschäftigt, belastet, und komme dann wieder zu einer stärkeren Ruhe. Alleine hätte ich das nicht so konsequent oder diszipliniert hingekriegt. Weil es mir aber so ein inneres Anliegen auch ist, dass dieses Zentrum existiert und auch eine gute Atmosphäre hat, wo sich Menschen angezogen fühlen, wo wir das öffnen, dass Menschen sich wohlfühlen. Ja, das hat mich eben auch so bereit gemacht, dann eben regelmäßig hier hinzukommen.
Oh, das ist jetzt ein kleiner Überfall. Und zwar bin ich erst seit 5 Monaten dabei. Und es ist für mich so, dass ich vorher spirituell wenig im Sinn hatte. Und hier ist ganz, ganz viel in mir geweckt worden. Also ich habe Erlebnisse, die ich manchmal schlecht einordnen kann, aber die mir absolut gut tun. Und ich bin donnerstags immer zum Singen hier regelmäßig. Hier kann ich richtig loslassen, hier vergesse ich meine Sorgen. Also es ist ganz toll, es ist wunderschön für mich.
Das Zeitzentrum hat für mich die Bedeutung, dass ich dort Menschen finde, die alle Swami vorfinden möchten und mit gleichgesinnten Menschen zusammenkomme. Ich komme mit meinen Gedanken runter, ja, und freue mich einfach, dabei sein zu dürfen.
Ach, das ist meine Oase. Ich fühle mich hier wohl und geborgen. Das ist meine Zuflucht und der schönste Aufenthaltsort in Hamburg.
Das Hamburger Zai-Zentrum hat eine besondere Bedeutung für mich, weil ich es als durch die Größe und die Verbindung mit den anderen und die Freiheit, die ich hier erlebe, als sehr kraftvoll und eine Kraft, die trägt.
Für mich ist Sai-Zentrum die Liebe. Ich fühle Gott hier, wegen jeder kommt hier mit so viel Liebe zu Gott. Und jedes Mal, wenn ich hier komme, gehe ich so froh, wegen ich sehe, dass wegen jeder so viel Liebe in dem. Und für mich war immer Gott die Liebe. Und ich brauche nichts hier oder da zu gucken, ich brauche nur euch zu sehen. Und ich weiß, Gott ist da. Und das ist eine Begegnung. Mit der draußeren Form und der drinneren Form. Ich bin immer so gern hier gekommen.
Sai-Zentrum ist ein Platz, alle zusammenkommen kann. Nicht alleine zu Hause Gottesdienst machen oder singen oder was irgendwie. Das macht schon, wenn alle in einer Gruppe zusammen singen können. Das ist das Wichtige, dass wir bei denen zusammen singen.
Einmal die Gemeinschaft und ja, diese besondere Atmosphäre hier. Erstmal singe ich gerne und die Beziehung zu Sai Baba, die sehe ich in dem Sai-Zentrum immer, wie soll ich sagen, direkter, als wenn ich zu Hause bin und mich mit Sai Baba beschäftige. Hier fällt es mir leichter, dass ich ihn spüre.
Es ist hier alles gefügt letzten Endes. Ich denke, Gott weiß, was unsere Wünsche des Herzens sind und was wir wirklich brauchen. Und für mich ist es ganz wichtig, dass ich den Austausch habe, dass ich mit der Gruppe auch Siva tun kann. Wir singen hier im Altenheim und singen jetzt seit einiger Zeit auch im Krankenhaus und backen für die Wohnungslosen. Also es ist einfach ein sehr erfüllendes Tun. Wir haben ja auch noch Kinder hier im Zentrum. Jetzt im Moment sind es nepalesische Kinder. Ja, das macht sehr, sehr viel Freude. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich diesen Weg ganz alleine gehe. Und das ist immer wieder zu spüren. Und deshalb bin ich einfach unendlich dankbar.
Das Hamburger Center, da finde ich Swami in meinen Freunden und im Gesang und in der Stille. Und das ist die Energie, die mich durchs Leben führt und die mich glücklich macht.
Ja, was ist das Zentrum für mich? Das ist der Ort, wo ich Menschen treffe, die genau wie ich mit Swami gehen. Und es ist auch der Ort, an dem ich Baba ganz deutlich spüren kann. Er ist anwesend, wenn wir singen, wenn wir meditieren. Seine Nähe ist für mich deutlich zu spüren. Deshalb komme ich immer wieder gern hierher.
Angelika, du hast die Begrüßungsworte gesprochen und nun sollst du auch noch das Schlusswort bekommen. Das Fest ist vorbei. Du bist ja hier die Zentrumsleiterin. Seit wie vielen Jahren bist du bei Baba?
Ja, das ist ja schwer zu sagen. Also Baba in seiner körperlichen Fülle, wenn ich das so sagen darf, kenne ich seit 2001. Als ich Baba 2001 kennengelernt habe, habe ich mich allerdings daran erinnert an meine Kindheit, wo ich jeden Abend im Bett lag und mit dem Vater gesprochen habe. Eine ganz liebe Stimme, die mir immer zuhörte, mit der ich mich immer unterhalten habe und habe mich dann erinnert, das ist genau derselbe Baba, den ich dann 2001 wiederentdeckt habe.
Das war die gleiche Stimme?
Ja, die Stimme meines Vaters. Vater und Baba heißt Vater.
So, jetzt waren ja ganz viele Devotees von den Anfängen. Wie war das jetzt für dich, die Geschichten zu hören, die alten Devotees zu sehen?
Ja, es war wundervoll. Ich freue mich immer wieder, ältere Devotis zu sehen und kennenzulernen. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass sie dieses wundervolle Instrument, Swamis waren das Zentrum hier, aufzubauen, sondern auch, dass es alles Menschen sind, die schon so lange mit Swami sind. Und ich erlebe sie so offen, liebevoll und warmherzig. Man merkt einfach, dass sie so im Leben immer mehr durchdrängt sind durch Swami und ja, quasi fast jeder ein wandelnder Swami für sich geworden ist und umso mehr uns auch bereichert und mich auch sehr berührt hat.
Du leitest das Zentrum seit 3 Jahren?
Ja, genau, seit April 2010.
Was sind denn so die größten Herausforderungen? Oder hast du dir das so vorgestellt oder was hast du dir leichter vorgestellt?
Na, ich denke, ich habe mir nicht allzu viel vorgestellt, sonst hätte ich die Aufgabe nicht übernommen. Als ich die Zentrumsleitung übernommen habe, habe ich mich natürlich mit vielen Vorgängern unterhalten, ehemaligen Zentrumsleitern. Und sie haben mir alle gesagt, dass jeder Zentrumsleiter eine bestimmte Aufgabe hat. Nicht nur eine im Zentrum, sondern auch eine Aufgabe mit sich. Ne? Das ist ja wie, als wenn man Diamant, umso mehr geschliffen wird. Das ist ja eine große Herausforderung, ein Geschenk, gerade das in dem Moment zu sein. Bei mir war das so, ich hatte, soweit ich mich erinnern konnte, sogar am 1. April 2010, am 1. April, das erste Singen donnerstags abends. Ich war im Puja-Raum. Das ist eigentlich ein Raum, wo es still sein sollte, weil die Leute sich konzentrieren und auf das Singen vorbereiten. Plötzlich kommt ein fremder Mann rein, den habe ich noch nie gesehen. Er setzte sich in den Puja-Raum, in die Stille, holte das Handy raus und fing laut an zu telefonieren. Ja, ich bin zu diesem Mann gegangen, habe 2-3 Mal höflich gebeten, das Handy auszuschalten. Er wurde selbst lauter, der werde ich zeigen. Ich wurde auch ein bisschen unruhig, hatte kurz schon im Kopf, hoffentlich muss ich den jetzt nicht aus dem Zentrum verweisen. Die Worte waren schon im Kopf und dann hört er auf und dann war Ruhe. Ja, und ich erzähle diese Geschichte, weil gerade die am ersten Tag sinnbildlich für das ist, was ich wohl als Aufgabe auch in den letzten Jahren erlebt habe oder was ein Teil meines Seins hier in der Zentrumsleitung war in den letzten 3 Jahren.
Meinst du jetzt, den Mut zu haben, Leuten was zu sagen? Oder das ist mir jetzt nicht klar, was du jetzt meinst.
Den Mut zu haben, eine Rolle anzunehmen. Und die Rolle der Zentrumsleitung ist angenehm. Sie kann aber auch unangenehme Seiten haben, denn man muss ja auch für Ordnung sorgen und mit vielen Menschen umgehen und auch das zu lernen, dass man selbst ist in seinem Sein, in seiner Göttlichkeit und gleichzeitig eine Rolle annimmt, unabhängig davon, wie sie jetzt von anderen gesehen wird und das eben auch tun oder auch ertragen können.
Also ein Stück Praxis von Swamis lehrreichem Humor und das genau am 1. April. Aber ich glaube, in der nächsten Zeit ging es dann ohne wirklich große Probleme weiter, trotz der unterschiedlichen Menschen, die alle unter einen Hut zu bringen sind.
Also ich muss sagen, ich bin so gern hier im Zentrum. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier bin. Wenn ich hier bin, ist es so, wie als würde ich in Ashram kehren. Selbst wenn ich dann von der Arbeit komme oder von anderen Dingen, hier ist eine so wunderbare Stimmung, dass es für mich fast jedes Mal ein wunderbares Erlebnis ist. Ich kann mich an einen frühen Nachmittag erinnern. Ich war allein im Zentrum. Ich räumte auf und spürte auf einmal ein Knistern und hatte das Gefühl, Swami steht dicht neben mir. Ich roch auch Jasmingeruch in dem Moment. Ich war ganz positiv, aufgeregt, überrascht. Ich merkte die ganze Zeit, dass Baba da war. Es war das Gefühl zu sehen, Baba ist immer da, er ist immer da. Und zeigt es einem. Und ja, wenn ich da manchmal dran denke, wie häufig das vorgekommen ist, nicht nur im täglichen Sein hier, sondern auch in Träumen, er kommt mir auch sehr häufig in Träumen, seit ich in der Zentrumsleitung bin, kommen mir immer wieder die Tränen, wie stark wir alle geführt und geleitet werden.
Magst du einen Traum erzählen?
Kurz bevor ich die Aufgabe angenommen habe, so ungefähr 3-4 Monate zuvor, hatte ich einen Darshan im Traum. Ich ging in einen Raum, da war Swami, umringt von Menschen. Ich stand am Rande des Raums und neben Swami war ein Platz frei, ein einziger Platz. Und er winkte mich immer zu sich und sagte, komm hier, setz dich neben mich. Ich sagte, nein, ich, wieso soll ich denn da sitzen? Nein, du kommst jetzt und setz dich neben mich. Und dann saß ich neben Swami. Ja, ich fand es ein wunderschöner Traum, wenn ich mich daran erinnere, dass es wohl die Ermutigung war, diese Rolle hier anzunehmen.
Ja, dann freuen wir uns auf die nächsten 25 Jahre.
Ja, da freue ich mich auch drauf.
Ja, damit ist auch dieses Fest und diese Sendung wieder zu Ende. 25 Jahre Hamburger Zentrum. Und eigentlich würde ich ja so gerne Mäuschen spielen, wie es nach weiteren 25 Jahren hier aussieht. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns die Geschichte Ihres Zentrums erzählen möchten, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiozeit.de. Ihr Radioteam verabschiedet sich für heute von Ihnen. Am Mikrofon begleitete Sie Evelyn Seliger. Obscures you from